Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht, wie auch immer, wann ihr uns zuhört. Wir vom Dolphins Drive sind in einer neuen Woche angekommen und sind zum letzten Mal in diesem Jahr dabei, eine Spielvorschau zum Beispiel zu machen, weil es so langsam zum Ende der Regular Season zugeht. Am Wochenende steht das letzte Spiel der Miami Dolphins in diesem Jahr an. Es geht gegen unsere besten Freunde aus Boston. Und da wir dieses Jahr großzügigerweise für alle anderen Teams auf den Super Bowl Run verzichtet haben, ist es leider das letzte Spiel der Saison. Wenn ich sage Dolphins Drive und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht nur mich, der ich ausnahmsweise als Weihnachtsgeschenk mal die Moderation in dieser Woche übernehmen durfte, sondern das sind wie immer der Rico.
Moin, moin. Und ja, ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Weihnachten gehabt und seid jetzt bereit für das neue Jahr und dann für den Super Bowl der Miami Dolphins.
Neben Rico natürlich auch noch dabei ist wie immer der Micho.
Wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben. Jawohl.
Ja, gut. Dann seht ihr, diesmal sind wir nur zu dritt. Wir haben nach einer kurzen, was heißt Diskussion, nach einer kurzen Absprache darauf verzichtet, einen Experten der New England Patriots zu unserer Folge einzuladen. Böse Zungen meinen Experten und New England Patriots würden sich ausschließen. Aber ja, wir hatten
einfach Angst, dass geheime Aufnahmen von uns im Netz auftauchen.
Ja, dieses ganze Gelieke, das ist immer etwas schwieriger. Nein, aber wir haben ein relativ volles Programm heute. Wir werden wie immer eine Rückschau machen auf den, wie böse Stimmen behauptet haben, sogenannten Toilet Bowl gegen die Cincinnati Bengals vom letzten Wochenende, haben wahrscheinlich von Micho wieder ein kleines Roundup vorbereitet.
Unvorbereitet, du kennst mich doch, unvorbereitet.
Selbstverständlich. Wie immer, und wir dürfen den Mist dann ausbaden. Dazu 1, 2, 3 News. Und natürlich als weiteren und letzten großen Punkt die Vorschau auf das letzte Spiel in Boston am Wochenende. Kommen wir aber zunächst einmal zu den News. Das sind dieses Mal nicht viele, aber gerade im Hinblick auf die Rückschau auf das Spiel gegen die Bengals ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass die Miami Dolphins mit Zach Seeler einen neuen Spieler gesigned hatten und der dann auch gleich gespielt hat. Das ist aber nicht der einzige Roster-Move, den dieses Spiel nach sich zieht. Leider, muss man sagen, hat sich im Spiel Myles Gaskin verletzt als unser Running Back. Und die Miami Dolphins mussten hier nochmal tätig werden und haben Samaje Perine gesigned. Rico, sagt dir der Spieler irgendetwas?
Also, wenn ich es richtig habe, hat er zumindest mal bei den Bengals gespielt und er hat noch bei irgendeinem anderen Thema der auch noch gespielt. Ich habe ihn mir jetzt ernsthafterweise nicht angeschaut, weil es lohnt sich nicht. Es wären wahrscheinlich 10, 15, 20 Minuten gewesen meines Lebens, die ich vergeudet hätte, weil der wahrscheinlich nicht lange bei uns sein wird.
Micho, kannst du ergänzende News oder ergänzendes zu Herrn Perine beitragen?
Ich bin da ehrlich gesagt auf Ricos Seite. Ich sehe doch auch als One and Done einfach nur, wir brauchen jemanden, um den Roster fürs letzte Spiel aufzufüllen. Wir nehmen wir jemanden, der da irgendwie so gerade eben rumläuft. Komm, wenn er einschlagen sollte, Chapeau, dann ziehe ich den Hut. Ich glaube aber auch nicht, dass er überhaupt bis zur nächsten Preseason bei uns bleiben wird. Glaube ich nicht.
Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, da habe ich natürlich dann mal wieder eine andere Meinung drüber, weil der junge Mann halt mit seinen 24 Jahren schon einiges Talent hat. Ich meine, er ist damals 2017 in der vierten Runde aus Oklahoma von den Redskins gedraftet worden und konnte in seiner Rookie-Saison, das zeigen so einige Zahlen, doch schon einiges zeigen. Und dadurch, dass wir Stand jetzt keinen vernünftigen Running Back haben, sind die knapp 600 Rushing Yards, die er da aufgelegt hat, schon gar nicht so schlecht. Das heißt, ich wäre nicht erstaunt darüber, wenn wir ihn länger bei uns hätten. Dass er jetzt in den letzten zwei Jahren und gerade auch, wie Rico schon angedeutet hat, in Cincinnati dieses Jahr in erster Linie im Special Teams eingesetzt wurde, spricht jetzt nicht gerade gegen ihn. Die Bilanz von Cincinnati dürfte uns allen noch vor Augen geführt sein.
Ja, aber mal ganz im Ernst, er hat bei den Redskins vor zwei Jahren hat er so ein bisschen seine Rookie-Saison eingeschlagen. Aber damals hatten die Redskins erstens eine gute O-Line und zweitens einen Kirk Cousins als Quarterback, der den Running Game genommen hat. Ob das jetzt unbedingt was über die individuelle Qualität eines Running Backs sagt, ich bin da eher etwas anderer Meinung.
Lassen wir uns überraschen. Er hat am Sonntag sicherlich die erste Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Wie gesagt, also bei unserem Running Back Room derzeit ist uns allen klar, dass wir was machen müssen und auch Perrine wird eine Chance erhalten, je nachdem.
Eine Chance auf jeden Fall. Also das ist keine Frage. Die Chance können wir jedem Spieler geben und sollten wir auch jedem Spieler geben. Das ist ja jetzt auch gerade unser Weg.
Ja, ne? Deswegen auch wieder der Rückgriff auf Sexila, aber auf den werden wir während des Spiels sicherlich noch genauer eingehen, was ihn jetzt so herausragend macht. Als nächste kleine News vielleicht haben die internen Wahlen stattgefunden. Das heißt, der Spieler des Jahres der Miami Dolphins ist Ryan Fitzpatrick geworden. Micho, eine Überraschung oder eher zwangsläufig?
Es wird ja meistens der Quarterback und Fitzpatrick hat für seine Verhältnisse mehr als nur gute Saison abgeliefert. Das ja. Ich hätte tatsächlich einen anderen Spieler als Spieler des Jahres bevorzugt, das gebe ich zu, aber es ist jetzt nicht unverdient, das kann man jetzt nicht sagen. Also die Wahl, da gab es im Grunde genommen nur die Wahl zwischen meinem Favoriten und diesem Spieler. Von daher, und Fitzpatrick. Also ich hätte tatsächlich Devante Parker eher den Titelspieler des Jahres gegeben.
Ja gut, Rico brauche ich ja eigentlich nicht zu fragen, aber ich hake trotzdem noch mal nach. Rico, wie sieht's aus?
Ja, es ist, kann man machen, muss man aber nicht, weiß ich nicht. Ich finde diese Awards, ehrlich gesagt, bei einem Team mit 4 Siegen auch etwas abstrus. Weil irgendwie so, ja, der ist Team-MVP von einem Team, was ziemlich schlecht war diese Saison. So, hey, cool. So, das ist so, es nehmen 8 Mannschaften an einem Turnier teil und man wird Siebter. So, hey, 7. Sieger und du warst der beste Spieler von der Mannschaft, die auf Platz 7 war. So, aber ja, man kann ihn, dadurch, dass er natürlich da vorangegangen ist und so weiter und so fort, kann man es machen. Devante hätte sicher auch seinen Shot gehabt. Aber ja, also ich hab das gelesen, zur Kenntnis genommen und mir dann nur noch das gedacht, was ich gerade gesagt habe.
Ja, also wie gesagt, die Zahlen, die Fitzpatrick aufgelegt hat, sind für ihn vollkommen okay. Ja. Allerdings muss man auch mal sehen, in welchem Bereich er sich da bewegt. Wo ist er? Irgendwo Mitte 20, Ende 20er von 32 Teams. Er ist also immer noch ein Quarterback in einem Team, nicht gerade herausragend, so würde ich das sehen. Ich weiß nicht, Tobi, du bist der Herr der Zahlen, du weißt bestimmt mehr.
Ja, also ich habe mir das dann, als ich das gelesen habe, auch mal etwas genauer angeguckt, wie das aussieht. Also er ist bei den bei den Passing Yards der Liga auf Platz 18. Was erstaunlich ist, er hat mehr Passing Yards als Lamar Jackson zum Beispiel. Die Completion Rate ist aufgrund der mangelnden und miserablen Drops der vergangenen Wochen und Monate natürlich nicht so hoch, aber die Completion Rate ist höher zum Beispiel als die von Tom Brady. Die ist dieses Jahr relativ bescheiden. Die ist, glaube ich, unter 60%, meine ich, bei Tom Brady, und das ist schon relativ schlecht. Er hat 19 Touchdowns geworfen, das ist ligaweit Platz 19. Er hat nur, in Anführungszeichen, 13 Interceptions geworfen. Da haben solche Spieler wie Philip Rivers oder Matt Ryan ein paar mehr. Beim QBR von ESPN ist er sogar auf Platz 10. Er hat ein 75er PFF-Rating. Er hat halt den Vorteil zusätzlich, dass er nur einer von drei Quarterbacks ist, der gleichzeitig auch Rushing Leader seines Teams ist, aber über das Rushing Game von Miami haben wir ja eben schon ein bisschen was gesagt. Also das und seine Führungspersönlichkeit und sein Standing im Team und auf dem Platz macht es nicht zwangsläufig, dass das wird, sondern wie ihr schon sagt, er ist einer von zweien, die für diese Auszeichnung in Frage kommen. Ich habe es dann für mich persönlich so geregelt, dass ich gesagt habe, gut, Ryan Fitzpatrick kann gerne diesen MVP-Status haben, aber Devante Parker wird dann Most Improved Player. Das gibt's ja dann auch noch. Solche Lücken, die man da ausnutzen kann, weil ich hätte zum Beispiel mit dem, was Fitzpatrick da abgeliefert hat, nicht gerechnet, aber noch weniger hätte ich mit dem gerechnet, was Devante Parker da seit 15 Spielen auf dem Platz
taucht. Blasphemie.
Ja, ich muss es ja ehrlich sagen, ich hatte Devante Parker eigentlich schon abgeschrieben und jetzt hat er alle positiv überrascht. Von daher ist das, denke ich, Geschmackssache, wen von beiden man da für diese relativ wertlose Auszeichnung in Frage zieht.
Ja, dafür gibt es sicherlich einen Kuchen im Hause Fitzpatrick.
Ja, die Offseason kommt und die Geburtstage kommen wir auch wieder, von daher wird es wieder lustig bei Ryan. Gut, das dann zu den News als kleine Neuigkeit am Rande noch, die Tatsache, dass wir Jonathan Woodard gewaved haben. Der war der Defensive End, der hat im letzten Jahr ein paar Spiele gemacht und gar nicht mal so schlecht gespielt, war aber dieses Jahr lange verletzt und dadurch, dass wir keinen Spieler mehr von der IR-Liste aktivieren konnten, war jetzt eh nur die Frage, ob man ihn dann irgendwie auf POP-Liste, auf einer POP-Liste weiterschiebt oder was man mit ihm macht. Und man hat sich dann dafür entschieden, ihn erstmal nicht weiter zu beschäftigen. Ob er nochmal wiederkommt, das wird sicherlich die nächste Saison zeigen. Micho, du hattest, glaube ich, ihn auch mal vor der Saison mit auf dem Zettel.
Ja, hatte ich, aber
Überraschung oder
zwangsläufig? Er hat ja nicht gespielt, zwangsläufig. Also er hat keine Rolle gespielt und das will was heißen, entweder durch seine Verletzung oder durch seine Leistung, beides halt. Das will bei unserer relativ schlechten Line, will das was heißen und dementsprechend, er hat seine Chance gehabt, er hat seine Chance nicht genutzt und er ist jetzt auch kein heuriger Hase, also kein Spieler, von der jetzt sich jetzt noch 2-3 Jahre entwickeln muss und deswegen war das zwangsläufig. Meine Meinung.
Rico, weinst du ihm hinterher?
Nein. Ich freue mich ja schon auf die Diskussion, wenn wir irgendwann in einer der nächsten 100.000 Folgen darüber diskutieren, welche Spieler denn rausfliegen. Weil ich sehe schon, die Debatten sind ja immer, Woodard auch, ist auch so ein typisches Beispiel. Ja, der hat Potenzial gehabt und dann haben wir den ein bisschen gefeiert zum Teil. Und jetzt ist er rausgeflogen. Das wird uns bei einigen Spielern nächste Saison auch so gehen. So, keine Ahnung, zum Beispiel einen Wills oder ein Hard Age oder wie sie alle heißen. Das sind halt alle Spieler, die jetzt ab und zu mal richtig geile Plays hatten, die aber irgendwann hinüberfallen, weil sie doch nicht die Klasse haben, wo wir dann aber meinen, ja, aber das Talent. Und deswegen, ich bin nicht froh, dass er weg ist.
Okay, gut. Dann hätten wir den Punkt der News soweit abgearbeitet oder habt ihr noch einen Punkt, den wir unbedingt besprechen sollten? News-technisch.
Mir fällt an der Stelle nichts ein, wenn ich ehrlich bin.
Ne, ich glaube, also ich habe es auf Twitter vorhin gelesen, ich bin mir die Zahlen nicht sicher, aber ich glaube, irgendwie hatte Christian Wilkins diese Saison als Rookie außerhalb des Platzes. Irgendwie hat er 20 Wohltätigkeits-Events durchgeführt oder dran teilgenommen. So als Beispiel einfach nur mal, was unser Rookie so tut, wenn er gerade nicht auf dem Platz steht. Ja, das ist so, ich glaube, die mit Abstand die Nummer 1. So. Das wollte einfach mal losgeworden werden, dass Christian Wilkins halt nicht nur auf dem Platz für Furore sorgt, sondern auch neben dem Platz.
Ja.
Ehre, wem Ehre gebührt, sozusagen.
Natürlich. Gut, für den Walter Payton Award ist er zwar nicht nominiert, aber gut, dass du es erwähnst, dass nicht nur Devin Godshaw da sich für Miami hervortut, sondern alle anderen auch.
Das ist ja immer noch was anderes. So dieser Peyton Manning,
Walter Payton.
Walter Payton.
Naja.
Das ist ja dann nochmal was anderes. Aber ich dachte mal, weil irgendwie finde ich das bei Rookies immer noch so eine andere Sache, die ja eigentlich genug anderes zu tun haben. Ja, die ja erstmal mit ihrem Leben klarkommen müssen, aber er halt jetzt immer noch sehr, sehr viel Zeit gefunden hat, im Rahmen der Miami Dolphins diese auch außerhalb bei wohltätigen Zwecken wie Geschenke überbringen oder Essen austeilen, sich hat nicht lumpen lassen und dort aufgetreten ist.
Das ist sicherlich ein nobler Zug von ihm. Wo wir gerade schon bei Christian Wilkins waren, wollen wir den an späterer Stelle bei der Review des Spiels nochmal erwähnen. Bevor wir da hinkommen, sind wir aber wieder bei der lustigen Kategorie. Micho denkt sich Dinge aus und Rico und ich sitzen da mit offenem Mund und dürfen und müssen reagieren.
Genau, denn es gibt wie immer auch ein Leben in der NFL außerhalb der Dolphins, kaum vorstellbar, und auch Dinge, die uns Dolphins kaum tangieren. Trotz allem gab es ein Spiel, das uns relativ, ja, doch, es tangiert uns in mehrfacher Hinsicht. Und zwar gab es einen richtigen Upset-Sieg, meiner Meinung nach, in der letzten Woche. Und zwar von einem Division-Rivalen, nämlich den New York Jets, die 16-10 gegen die Steelers gewonnen haben. Da schließen sich direkt mehrere Fragen an. Erstmal, was bedeutet das für die Dolphins? Und zweitens, was bedeutet das für die Jets? Rico.
Das bedeutet nur Gutes. Weil, Punkt 1, jetzt sind die Steelers momentan nicht in den Playoffs. Das bedeutet, dass wir relativ gute Chancen haben, dass die Steelers rausfallen. Weil ich habe schon gelesen, dass bei den Texans, die ja gegen die Titans spielen, ich glaube Watson, Tunsil und Hopkins oder so, auf dem Injury Report stehen mit questionable. Und eigentlich um viel geht's ja für die nicht mehr. Die sind ja safe dabei. Von daher wäre es vielleicht sogar möglich, dass sie nicht spielen. Und das könnte uns entgegenkommen, da die Ravens gegen die Steelers ja auch nur mit der halben Mannschaft spielen. Das ist erstmal positiv für uns durch die Niederlage. Weiterhin positiv für uns ist, dass natürlich die Jets auch nicht so gut dastanden und uns jetzt auch nicht keinen Draftpick mehr streitig machen, weil sie direkt hinter uns picken, also sie werden irgendwann hinter uns picken durch den Sieg. Und das bedeutet für die Jets natürlich, dass sie diesen großartigen Headcoach, der rich as fuck ist, natürlich weiterhalten dürfen.
Ich bezweifle, dass er das wirklich gesagt hat. Muss ich ja ganz ehrlich sagen.
Ich auch. Das ist der Troll-Account von Adam Gase. Ja, genau. Genau. What the fuck? Ich meine, Leute, ist das euer Ernst? So, ich habe die ganze Story nicht verfolgt, aber Ich habe nur gelesen, dass das angeblich so ein Troll-Account von NMGA sein soll, der das geschrieben hat. Und also wie sowas auffliegen soll, das frage ich mich immer.
Genau, angeblich hat Adam Gaze auf Fankritik über diesen Troll-Account ganz einfach geantwortet, so von wegen, was interessieren mich die Fans, ich bin reich wie Scheiße. Ja, es ist mir vollkommen egal.
Na gut, aber also, das ist aber eine Antwort, wenn wir uns das mal vorstellen, die würde Bill Belichick auch geben, er würde nur den zweiten Teil denken und nicht sagen.
Wahrscheinlich wird es so gut wie jeder Coach denken. Ja, denn ich glaube, man braucht ein gewisses Ego, um Coach zu sein. Aber nochmal zurück zu dem Spiel und zu den Jets, beziehungsweise zu Adam Gaze auch weiterhin, Tobi. Jetzt ist es ja so, dass die Buffalo Bills auch fest in den Playoffs sind und bei denen ändert sich auch nichts mehr, auch nicht an ihrem Seed. Und die spielen nächste Woche gegen die Jets, werden also voraussichtlich auch einiges an Spielern schonen. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Jets vielleicht das letzte Spiel der Saison auch noch gewinnen. Und dann gehen sie tatsächlich 7-9. Was sagst du zu dem Record?
Ja, also das ist schön zum Bauchpinseln und sieht auf der Statistik relativ gut aus. Aber mir gefällt das, weil sie nicht gespielt haben wie 7-9. Also sie haben wesentlich schlechter gespielt. Die Mannschaft stellt sich nicht so dar wie eine 7-9-Truppe, sondern zerfleischt sich innerlich, fällt halb auseinander. Und wenn das dazu führt, dass die Jets denken, dass sie den Weg, so wie sie ihn eingeschlagen haben, weitergehen können, weil sie ja jetzt mit 7-9 eine relativ gute Bilanz haben, dann sollen sie das um Gottes Willen gerne machen. Aber das wird dazu führen, dass das nächste Jahr genauso katastrophal wird.
Da müssen wir tatsächlich die Jungs von der Gang Green Germany mal zu befragen. Aber die hatten, glaube ich, ja sowieso vor, so einen nach der kompletten Saison nochmal so einen AFC East Podcast zu dem Thema zu machen. Aber es gibt ein anderes Team, das auch relativ in einer seltsamen, für mich wirklich sehr, sehr seltsamen Situation steckt. Und zwar sind es die Jacksonville Jaguars, die gegen Atlanta 24-12 verloren haben. Ja, und die in der AFC South mit 5-10 letzter in der Division sind. Was ist denn da los, Tobi?
Ja, also sie haben das Potenzial, was wahrscheinlich in der Mannschaft stecken könnte, nie so wirklich auf den Platz gebracht. Und sie sind jetzt an einem Scheideweg, wo sie sich schwer entscheiden müssen, was sie nächstes Jahr machen. Also ich meine, sie haben für teuer Geld Nick Foles eingekauft, haben dahinter Gardner Minshew und müssen jetzt gucken, wie sie das machen. Und ich denke mal, dass am Montag da relativ große Stühlerücken in Jacksonville stattfinden wird und dass sie sich da komplett neu aufstellen werden.
Rico, aus deiner Sicht, woran hapert es denn da? Ich meine, ich weiß, dass du ich will jetzt nicht sagen Fan, aber doch ein Befürworter von Leonard Fournette bist. Die Jaguars haben bekanntermaßen immer eine relativ gute Defense, auch wenn sie AJ Bouye verloren haben. AJ Bouye, ja, auf jeden Fall haben sie ja den Cornerback verloren. Jalen Ramsey, Bouye ist noch da, ne? Ja, Ramsey haben sie verloren, genau, Bouye ist noch da. Aber auf jeden Fall haben sie doch eigentlich alles gehabt, um in den Playoffs weit zu kommen. Was fehlt denn deiner Meinung nach noch, Rico?
Ich glaube, das größte Problem während der Saison war einfach, dass man sich auf Nick Foles verlassen hat. Also, dass man gesagt hat, der kommt und jetzt laufen wir wieder von ganz alleine in die Playoffs. Und dann hat er sich verletzt und man hatte so ein bisschen Panik-Mode. Gardner Minshew hat das so ein bisschen aufgefangen. Ist dann aber auch relativ schnell wieder abgesagt, was so das Typische ist, so kommt rein, performt, wie Daniel Jones auch bei den Giants, und dann fallen die in so ein Loch. Total normal. Und damit konnte man, glaube ich, nicht umgehen. Und ich glaube, dass man in der Defense, alle haben zwar gesagt, dass das, ja, das ist eine richtig starke Defense, ja, aber ich glaube, vielleicht war vom Kopf her weiter, als man auf dem Feld war. Also ich glaube, vielleicht hat nicht jeder Spieler da jeden Spielzug die 100% gegeben oder jeden Spieltag die 100%. Und ich glaube, dass es daran dann gescheitert ist einfach. Also es ist so manchmal hat man das Gefühl, so eigentlich sollte es laufen, aber es läuft nicht. Und das ist so eine dieser Mannschaften, wo viel auch vielleicht im Hintergrund dann war. Ich meine, Tom Coughlin wurde ja gefeuert als Vice President. Und da wird jetzt, wie Tobi schon sagt, das große Stuhlrücken beginnen. Da wird man neu was aufbauen. Die Frage, auf wen man da setzen wird, das wird auf jeden Fall spannend für die Jaguars.
Ja, okay, ganz kurze Prognose. Und da erwarte ich nur ein, maximal zwei Sätze von euch. Tobi darf anfangen. Was brauchen die Jacksonville Jaguars, um nächstes Jahr in die Playoffs zu kommen?
Erstmal Klarheit. Klarheit in den Strukturen, Klarheit in den Entscheidungen.
Okay.
Und als zweites...
Ach, das waren doch schon zwei Sätze, Tobi.
Eine bessere Offense. Punkt.
Rico.
Tobi hat mir das Wort im Mund einfach geklaut. Also, jetzt muss ich kurz umstrukturieren, was ich sage. Aber ich würde sagen, ja, eine klare Ausrichtung vom Head Coach, der dann kommt. Und dass ein neuer, frischer Wind bringt da auch die Spieler wieder dahin, wo sie hinwollen. Dann läuft es automatisch wieder.
Frischer Wind ist bei der Franchise, von der ich gerade jetzt als nächstes reden werde, Fehl am Platze. Es geht um eine Franchise, die bereits sicher in den Playoffs ist und vielleicht nach, so wie es aussieht, Philadelphia oder nach Dallas muss in den Playoffs. Und zwar geht es um die Seahawks. Die haben einen neuen alten Running Back verpflichtet.
So geil.
Darüber müssen wir natürlich reden. Rico, du freust dich.
Ich freue mich. Ist das geil. Also, ich meine, man kann ja davon halten, was man will. Ich weiß nicht, wie fit Marshawn Lynch sein wird oder ist, aber anscheinend scheint er richtig fit zu sein, was ich krass finde, weil er irgendwie immer so eher wirkte wie, boah, wenn ich jetzt nicht mehr zum Sport muss, sondern sitze den ganzen Tag auf der Couch und esse Skittles. Und das ist so geil einfach, dass er wieder da ist. Und ich freue mich einfach, wenn er da wieder ausrastet, Touchdown macht oder halt an der Seitenlinie Skittles isst. Es ist einfach ein geiler Typ. Es ist, egal wie er spielt, es ist ein geiler Typ und ich freue mich.
Tobi, deine Meinung dazu?
Ja, ich bin auf den Film gespannt, weil so wie das Schicksal nun mal so spielt, naja, können wir uns ja alle ausmalen. Geil wäre es natürlich, Seattle schafft es irgendwie in den Super Bowl und steht ja wieder vor der gleichen Entscheidung. Und,
der Ball liegt an der One-Yard-Line. Was
genau
machen wir?
Genau.
Und Marshall Lynch kniet einfach ab und zeigt den Mittelfinger.
Ja. Und Pete Carroll denkt sich so, ihr denkt alle, dass ich denke, was ihr denkt. Ich mache es jetzt ganz anders. Und dann geht's wieder in die Hose.
Es gibt wieder ein Running Game, aber auf einen anderen Running Back.
Ja, wahrscheinlich.
Oder Quarterback-Sneak oder sowas.
Irgendwie sowas, ja. Aber das wäre typisch Amerika und dann wäre der Film gerettet. Also, lassen wir uns überraschen.
Ja, ich würde sagen, das war's erstmal mit dem Roundup, so ein Blick in die lustige NFL. Und damit übergebe ich das Wort wieder an unseren heutigen Anchorman Tobi.
Ja, ich würde das Roundup vielleicht noch nicht beenden. Ich hätte nämlich auch noch einen Punkt.
Oh.
Ja.
Skandal. Zum Jahresende nochmal so eine richtige Revolution.
Ja, es ist eher eine. Eher eine Prognose hätte ich gerne von euch, weil wir haben gerade schon über Coaches geredet. Der Montag steht an und das ist ein entscheidender Montag. Und jetzt hätte ich gerne von euch eine Prediction. Welche der Coaches sind am Dienstag nicht mehr Trainer in der NFL?
Also dann fange ich mal an mit der AFC North. Ich glaube, Freddie Kitchens von den Cleveland Browns. Und tatsächlich könnte ich mir auch vorstellen, dass der, wobei das eher schwierig ist, da bin ich echt zwiegespalten, der Coach von den Cincinnati Bengals, den Namen kenne ich gerade nicht, der Head Coach, dass der auch gehen muss, wobei ich das auch Schwachsinn finden würde.
Mhm. Dann Meister machst du mal. Taylor heißt der, glaube ich.
Ja, genau, stimmt, Zach Taylor, ne? Ja.
Rico, hast du noch ein paar Namen für uns?
Also, ich weißt du die AFC noch? Dann mach Rico mal mit der AFC South weiter.
Ich habe gerade versucht, im Hintergrund mir nochmal die Standings aufzurufen. Ich gehe da zum Teil mit, wobei der Bengals Head Coach, der ist doch jetzt auch erst das erste Jahr da, oder?
Ja, genau. Das war wie bei Arizona quasi.
Ja, wie gesagt, Doug Marrone ist Coach bei den Jaguars, ne? Noch, ja, noch. Ich denke, den wird es erwischen. Und dann, ja, Freddy Kitchens, da gehe ich sogar mit. Weil du hast mit Baker Mayfield jetzt seit 18 Jahren einen Quarterback, der alle 16 Spiele gemacht hat. Seit 18 Jahren hat das kein Quarterback mehr bei den Browns gemacht.
Ich wollte gerade sagen, Baker Mayfield ist, glaube ich, noch nicht so alt. Ist ja schon 18.
Ich denke, da wird vielleicht auch noch mal was passieren. Ja, wer schwebt denn noch da unten mit uns?
Selbst wenn er die Playoffs erreicht, ich glaube, der braucht schon Super Bowl Run, um noch
ja, zu bleiben. Ja, aber dann fliegt er ja nicht am Montag raus. Ich wäre jetzt nochmal auf die Eagles gegangen, weil ich glaube, bei den Eagles wird sich einiges ändern. Also entweder fliegen ganz, ganz viele aus dem Staff raus oder der Head Coach wird sein. Doug Peterson ist das, ne? Ja. Irgendwie habe ich es mit Doug heute, ne?
Also, bei Doug Peterson würde ich fast sagen, dass er noch fest im Sattel sitzt.
Ich glaube auch, aber da wird es dann viele Veränderungen im Coaching-Staff geben. Das glaube ich schon.
Was meint ihr mit Pat Shurmur, New York Giants?
Oh, der geht definitiv. Also da kann mir kein Szenario vorstellen, in dem der bleiben darf, weil die Optionen, die da sind für New York oder was man so hört, gerade auch mit Ron Rivera oder so, da soll es ja schon ersten Kontakt gegeben haben, da sind einfach bessere Optionen verfügbar als Pat Shurmur, der wird wo gehen müssen.
Okay.
Ich hätte allerdings dann noch zwei Personalien für euch, die sind aber eher NFC. Was macht Detroit mit Matt Patricia?
Der kriegt noch ein Jahr.
Glaube ich
bei 11-1.
Er kriegt noch ein Jahr.
Ich bin nicht davon überzeugt, weil Detroit sich halt auch die Saison komplett anders vorgestellt hat und sie jetzt, ich glaube, an 3 oder 4 derzeit picken würden.
Ja, aber schon machen wir uns nichts vor. Jede Mannschaft außer die Dolphins, selbst die Dolphins haben sich nicht die Saison so vorgestellt, wie sie gelaufen ist. Es hat, also.
Und man muss sagen, die ersten Spiele, ich glaube, über die ersten, was war das, 4 oder 5 Wochen, haben die Lions auch extremes Pech gehabt. Also die hätten eigentlich nach 4, 5 Wochen schon 5 Siege haben können. Nach 5 Wochen, meine ich. Irgendwie sowas war das. Weil die waren in jedem, die meisten Spielen waren sie besser, haben fragliche Schiedsrichterentscheidungen gehabt, plötzlich Verletzungspech oder irgendwie ganz, ganz unglückliche Situationen, wodurch sie noch verloren haben. Eigentlich sind die Lions nämlich, spielen auch deutlich besser als ihr Record. Muss man so sagen.
Das ist definitiv so. Also ich sehe sie auch besser, aber wie gesagt, ich persönlich bin mir nicht sicher, was mit Matt Patricia passiert. Und die nächste Personalie, die Matt da. Nagy.
Ich glaube, der bleibt noch. Der kriegt noch Zeit.
Dem gebe ich mehr. Ich bin eher bei Dan Quinn. Was passiert mit dem?
Kommt auf das Spiel an.
Wollte ich gerade sagen, der sitzt auf jeden Fall am heißen Stuhl, ist unter Beobachtung.
Ja, wobei ich meine, die Spieler sich aber auch da geäußert haben, dass.
Ja, und die haben sich klar positioniert, deswegen, der Rekord ist relativ bescheiden. Die Spiele waren teilweise relativ bescheiden, aber seitdem klar ist, dass Dan Quinn vielleicht gefeuert werden könnte, zeigt Atlanta ja durchaus, dass es besser könnte.
Ja, also ich weiß nicht, ich habe Atlanta ja zu wenig gesehen. Hat denn Quinn irgendwie was adjusted, sag ich mal? Ist man mutiger geworden beim Play-Calling?
Oder? Nein, die haben das extreme Problem nach wie vor mit der O-Line und die O-Line ist extrem inkonstant. Defensiv, gerade in der Secondary, waren sie noch nie besonders gut und dadurch, dass die O-Line so inkonstant ist, können sie keine Shootouts mehr gewinnen, die sie früher immer gewonnen haben. Und das ist das große Problem. Sie geraten in Shootouts, wo sie nicht mithalten können.
Ja gut, das ist natürlich schlecht, wenn man zu einer Schießerei ein Messer mitbringt, ne?
So ungefähr.
Ja, zum Beispiel. Ne? Also da der ist nicht davor geschützt, dass er vielleicht dann am Montag gehen muss. Das ist so die Frage.
Ja, genauso wie auch da ist mir der Name wieder entfallen. Carolina Panthers.
Ist ja schon, ne? Also
ja, wer wird ja, Ron Rivera ist gegangen, aber der Nachfolgecoach, werden sie behalten oder werden sie sich einen neuen holen?
Ich denke, sie holen sich einen neuen.
Ich denke auch.
Ne? Ich gehe auch davon aus, dass sie Cam Newton abschieben und dann nochmal komplett neu.
Ja, wir sind also knapp bei einem Drittel der Liga, die einen neuen Coach holt.
Na gut, aber das ist ja jedes Jahr so. Also Viertel der Liga braucht einen neuen Coach. Aber ich finde die Panthers sind super interessant. Weil eigentlich, du hast einen Running Back, der auch unheimlich stark im Receiving Game ist. Du hast zwei Quarterbacks, die du entwickeln kannst mit Keen Allen und Will Greer. Ja, also ich finde die Panthers jetzt zum Beispiel als Coach würde ich nicht uninteressant finden.
Das ist sicherlich richtig, das stimmt. Du musst halt relativ viel reinstecken, ne? Und mit DJ Moore oder Greg Olsen oder so hast du ja auch Leute, die durchaus da auch die Bälle fangen können. Und da ist ja durchaus Potenzial vorhanden. Ne? Also die sind ja nicht so, dass die da 5-10 stehen müssten mit dem richtigen Quarterback und mit dem richtigen System, denke ich schon, dass da was möglich wäre.
Die Frage ist, gibt es vielleicht noch irgendeinen Überraschungscoach, der gehen muss? Zum Beispiel, mir fällt sein Name nicht ein, der von den Los Angeles Chargers. Oder muss zum Beispiel jemand aus dem Front Office gehen, wie zum Beispiel ein bekannter Name, wie zum Beispiel John Elway?
Also John Elway, da glaube ich nicht dran. Der
so oft, wie der die Scheiße greift, mal ganz ehrlich.
Ja, der darf
aber auch. Der badet in der Scheiße, der greift da nicht rein, der badet seit Jahren da drin.
Der darf aber auch, ne, weil er machen kann, was er will.
Wie sag ich die? Die Broncos feiern Drew Lock ja schon so ein bisschen ab inzwischen. Spielt ja anscheinend nicht so schlecht. Aber halt, gut, ne, es waren einfach nur ein paar Spiele.
Zwei Spiele gut und ein Spiel scheiße.
So. Ja. Ich bin halt wirklich gespannt auf die nächsten Jahre, weil eigentlich hätte ich jetzt so typischer Broncos-Pick wäre Justin Herbert. 100 Euro hätte ich darauf gesetzt, dass sie den picken.
Aber den holen wir doch.
Hör auf. Aber jetzt, ich bin mir unsicher, weil jetzt Drew Lock natürlich jetzt nicht so schlecht gespielt hat. Schauen wir mal. Aber ich glaube nicht, dass John Elway, dadurch, dass Drew Lock nicht ganz untergegangen ist, wird er nicht gehen müssen.
Und du hattest ja eben hier Anthony Lynn von den Chargers angesprochen. Da ist auch viel Verletzungspech mit bei und das kann man sich immer schön reden. Also die werden noch, je nachdem, also wenn Rivers geht, geht er auch, aber ich sehe noch nicht, dass Rivers seine Karriere schon beendet. Ich denke, der macht noch weiter.
Schauen wir mal.
Die sind noch nicht so weit, dass sie da neu anfangen, glaube ich.
Na gut. So war das Roundup mal dann.
Ja, das war das Ende des Roundups. Das wird sicherlich uns in der nächsten Folge noch beschäftigen, weil da können wir dann darüber reden, wo hatten wir recht, wo ist vielleicht hier etwas passiert, was wir nicht auf dem Zettel hatten und so weiter und so weiter. Aber das wird man sehen. Dann nehmen wir jetzt am besten dann auch den Namen Christian Wilkins wieder auf und gehen einfach mal rein in die Nachschau des Spiels der Bengals bei den Dolphins. Ein sogenannter Toilet Bowl, am Anfang der Saison noch als Tua Bowl verschrien, aber das hat sich ja inzwischen auch erledigt. Micho, was sind so die drei wichtigen Aspekte, die dir aus dem Spiel hängen geblieben sind?
Okay, erstmal unser Receiving Game. Da muss ich sagen, Albert Wilson, meiner Meinung nach mittlerweile Comeback. Hat lange gebraucht, aber allmählich zeigt er wieder die Leistung, die ich schon zu Beginn der Saison eigentlich von ihm erwartet habe. Isaiah Ford macht sich für mich immer mehr zu einer Alternative dementsprechend. Das wäre soweit in der Offense. Natürlich könnte man wieder über Mike Gesicki reden mit seinen 2 Touchdowns, 82 Yards, das war schon okay. Und der Junge hat sich auf jeden Fall noch ein weiteres Jahr verdient. Ja, das Jahr. Das wäre in der Offense. Und wenn ich defensiv noch ein Takeaway rausnehmen sollte, dann ist es tatsächlich ein Spieler, den ich, oder zwei Spieler, die ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Und das ist halt immer wieder beeindruckend. Und das erinnert tatsächlich ein bisschen an die Patriots. Es ist dieses Spieler ins System werfen und die funktionieren. Der war einmal Zach Zieler mit seinem Sack. 3 Tackles, 4 Assists. Und ein Spieler, der mir im ersten Moment gar nichts gesagt hat, Calvin Munson mit 4 Tackles, 1 Assist. Respekt.
Der Herr Munson, den wir auch von New England haben.
Ja.
Und zum Beispiel, ja.
Dann hätte ich aber direkt im Zuge dessen nämlich eine Frage an euch, weil das ist mir nicht so ganz klar. Wer von euch weiß, wer auf der linken Seite Outside Cornerback gespielt hat? Ich muss wohl auch mal nachgucken, ob es links war. Nee, Moment, rechts. Rechter Outside Corner. War es Nick Needham?
Starting Corner? Nee, ich glaube, Needham hat nicht gestartet. Ich bin mir aber nicht sicher.
Es geht mir darum, wer die meisten Snaps da eigentlich gespielt hat.
Denn, das kann ich dir nicht sagen.
Denn wenn man sich tatsächlich die Next-Gen-Stats mal anguckt, da kann man ja dann immer schön sehen, welche Pässe gegangen sind. Und ganz klar, Andy Dalton ganz extrem über die Mitte. Ja. Er hat auch hat aber auch relativ viel Pässe nach außen eben geworfen und dort vor allen Dingen von sich aus gesehen auf die linke, also von der Defense aus gesehen auf der rechten Seite. Und die kurzen Pässe sind in der Regel gut angekommen. Er hat dann Pässe so in die mittlere Distanz, da hat er 3 von 8 angebracht, aber die tiefen Pässe in der Richtung 1 von 5. Und das spricht doch klar für die Coverage, spricht und klar für den Cornerback, der dort positioniert war.
Ja, wenn man jetzt wüsste, gegen.
Ja, genau, deswegen war meine Frage, ich habe also auch versucht, aber ich habe
Brooks, nicht Brooks vielleicht, kann das sein?
Ich habe es nicht rausgefunden, deswegen frage ich euch.
Ja, es könnte aber schon Needham gewesen sein, der hat doch irgendwie 2 oder 3 deflected Pässe oder so, ne? Ich meine, weil ich den Statsheet richtig im Kopf habe, weil ich gerade keinen Laptop vor mir habe, mache ich das alles so ein bisschen aus dem Kopf und ja. Also, es kann Needham durchaus gewesen sein.
Also, es wird entweder Needham oder Brooks gewesen sein. Einer von beiden.
Ziehe ich auf jeden Fall den Hut vor, wenn ich dann einen hätte.
Ja, also, Needham hat ja auch in der Overtime mit ein entscheidendes Play gemacht und von daher, der spielt ja seit Wochen schon konstant auf einem relativ hohen Niveau. Von daher muss man vor dem sowieso den Hut ziehen. Aber hast du sonst noch etwas, was du zum Spiel sagen wollen würdest, Micho?
Oh, es gibt noch eine ganze Menge, was man darüber reden könnte, natürlich. Es war natürlich ein Herzschlagfinale und ich hatte nicht das Gefühl, dass es war, dass keiner gewinnen wollte. Also, kann man mir jetzt erzählen, was man will und dass Miami spielen aufgehört hat, um doch noch zu verlieren und das habe ich alles vorher gelesen, dass Letty am Anfang so schlecht gespielt hat und extra so weggegangen ist von seinen Chancen, um das Spiel nicht zu gewinnen und so weiter. Und ich muss ganz klar sagen, ich hatte aber das Gefühl, dass die Mannschaften, die auf dem Platz standen, dass ich beide gewinnen wollten. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass wir gewonnen haben. Das ist auch vollkommen okay. Da ist mir auch der Draftpick relativ egal. Und es war ein unterhaltsames Spiel. Es war ein wirklich unterhaltsames Spiel, hätte allerdings Jason Sanders das eine Field Goal nicht verschossen, das jetzt auch wirklich nicht so, so extrem weit gewesen ist.
47 Yards übrigens.
Ja, das kann man mal treffen, finde ich. Dann hätten wir uns auch die Verlängerung erspart geblieben. Muss man auch klar sagen.
Ja. Nico, was ist dir denn so aus dem Spiel noch in Erinnerung geblieben und möchtest du gerne ansprechen? Was mich und ich schon getan hat.
Ja, das wird natürlich jetzt schwierig. Miles Gaskin war ja unser Starting Running Back. Oder zumindest der mit den meisten Carries. Und gut, er hatte 16 Carries für 55 Yards oder so. Schon besser als Belage, aber reißt halt auch keine Bäume aus. Und natürlich, O-Line ist ein ständiges Thema bei uns. Aber wir haben zwar mehr Running Yards gehabt als die Bengals, wo ich mich ja. Ich dachte ja, Mixon rennt uns in den Boden rein. In Grund und Boden, so heißt es. Aber es ist ja nicht passiert. Hat mich positiv überrascht. Und ansonsten, das ist das Erste. Also das Mix, dass unsere Run-Defense wirklich gut war. So, das ist das Erste. Weil, haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen mit Steven, im Spiel davor hatte Mixon fast 150 Rushing Yards gegen die Patriots. Und gegen uns hatte er 70, 50, irgendwie. So, das Zweite ist dann, Micho hat ja schon gesagt, Wilson und Ford. Gut, dann konzentriere ich mich wieder auf Jizicki und Parker. Die haben halt wirklich wieder, Parker besonders, hat halt wieder geliefert, wie er es die letzten Wochen getan hat. Und Jizicki hatte wieder ein Upgame, also wieder ein Spiel überdurchschnittlich zum sonstigen Saisonverlauf und zwei Touchdowns. Es fängt langsam an zu laufen im Passing-Game für Jizicki. Aber die bekommen natürlich von Fitzpatrick auch die geilen Bälle zugeworfen. Und wenn ich in die Defense gehe, dann ja, haben wir natürlich ordentlich was zugelassen, aber ich gehe halt einfach mit Christian Wilkins, der halt einfach so langsam, der halt wirklich Probleme hatte am Anfang der Saison, also wirklich nicht gut performt hat. Vorletztes Spiel auch noch an der Line hart dominiert wurde, wo unser aller Freund, der Herr Omar Kelly, natürlich hart am Tweeten war, dass es ja gar nicht geht, wie Christian Wilkins da von XY dominiert wird. Und ich so, ja, er ist ein Rookie-Spieler und selbst ein J.J. Watt oder ein Aaron Donald werden manchmal ein Spiel lang von einem Spieler dominiert. Es passiert. Und Christian Wilkins ist, ja, und das muss man auch mal sich jetzt überlegen, der Bursche hat die meisten Tackles von allen D-Linern, allen Rookie-D-Linern. So, und das ist erstmal, womit ich super zufrieden bin, weil wenn die D-Line mehr Tackles hat, dann ist das immer ein gutes Zeichen für die Line of Scrimmage. So, das wären meine drei Takeaways, die Micho nicht genannt hat.
Ja, was mich ein bisschen wundert, was ihr beide nicht angesprochen habt, was ich aber hier nochmal tun werde, ist unsere neue Fullback-Receiving-Alternative.
Ach so. Das habe ich dir extra übrig gelassen.
Ja, es war auch sehr offensichtlich, dass ihr das nicht genannt habt. Weil
ich habe dir doch den Übergang jetzt geliefert.
Ja, hast du auch. Ich will ja jetzt nicht sagen, ich wusste es, aber ne, wenn ihr euch nochmal zum Saisonbeginn erinnert, zur Bold Prediction, ich hatte mir schon gedacht, dass das früher oder später mal auf uns zukommen würde. In Clemson am College hat er das dreimal gemacht und jetzt gegen die Bengals hat auch Flores diese Alternative erkannt und hat Christian Wilkins in der Offense aufgestellt. Gut, dass das Ganze ein bisschen hölzern aussah und ein bisschen glücklich vonstatten war, weil er auf der Goal-Line erstmal den Ball fallen lassen, aber ihn dann sich auch wiedergeholt hat. Das kann man so sehen, aber ich finde, man hat vor allen Dingen eins gesehen, nicht nur daran, dass der sowas macht, nicht nur daran, dass der sowas kann, sondern vor allen Dingen auch nachher beim Jubeln. Der Mann, das ist vielleicht noch nicht jedem aufgefallen, nach jedem Offense-Touchdown rennt der Typ von der Seitenlinie, auch wenn er nicht spielt, die Linie runter und feiert mit der Offense mit. Nach dem Touchdown hat er erstmal Ryan Fitzpatrick hoch in die Luft gehoben und hat mit dem gejubelt. Man sieht ihm einfach an, dass er Spaß an dem hat, was er da tut. Und diese positive Einstellung ist sicherlich typisch für das, was die Dolphins und was Flores in den nächsten Jahren in Miami sehen möchte. Und da denke ich mal, das ist ein deutliches Zeichen, wo es hingehen soll.
Also und, das... Ja, red erst mal zu Ende, Entschuldigung.
Und Big Man Touchdowns sind immer gut für die Stimmung. Das sowieso.
Also, dass Christian Wilkins ein super Typ ist, das ist, glaube ich, gar keine Frage. Ich heb hier allerdings wieder den mahnenden Zeigefinger Ich habe Flores ja jetzt oft für seine In-Game-Decisions, für seinen Mut und so weiter gelobt. Ich muss aber auch sagen, er hat bei dem Team natürlich auch relativ wenig Optionen. Er versucht über Trick-Plays halt eben zum Ziel zu kommen. Das muss er auch. Das ist auch tatsächlich der mangelnden Qualität des Teams zum Teil geschuldet. Auf der anderen Seite sage ich ganz klar, wenn diese, ja, wie soll ich es ausdrücken, wenn diese Trick-Plays genau zur Normalität werden, wenn das Überraschende normal wird, dann wird ja auch irgendwann der Erfolg ausbleiben. Flores ist hart an der Grenze, gerade mit diesen Dingen gerade zu überreizen. Da muss man also aufpassen, finde ich.
Ja, zumal man davon ausgehen konnte, dass wenn Christian Wilkins in der Offense einen Snap bekommt, dass er den Ball auch kriegt. Ist ja zum Beispiel bei J.J. Watt, wenn der für die Texans in die Offense geht, ist das ja auch so. Theoretisch weiß ja jeder, was da kommt. Da würde ich jetzt nicht gerade von Überraschungsmoment sprechen.
Fitzpatrick ist übrigens Player AFC East Offensive Player of the Week. Habe ich gerade reinbekommen.
Ah, wunderbar. Naja, gut.
Gut, dass wir so mal am Freitag aufnehmen, dann bleibt uns auch keine News. Bleibt ja, uns
wunderbar.
Verborgen.
Dann gehen wir gleich mal.
Aber ich würde da mit den Trick Plays würde ich da gerne eingreifen. Weil ich sehe es halt nicht so. Natürlich, Trick Plays hast du nicht gesehen, aber wenn du sie exekuten kannst, dann ist es egal, wie viele du davon machst. Wenn sie funktionieren, funktionieren sie. Ist genauso, wie wenn ein normaler Spielzug funktioniert. Es ist halt mehr Spektakel und so weiter und so fort. Aber wie stellst du dich als Defense dann darauf ein? Auf Trickspielzüge, auf Trickspielzüge und so weiter und so fort. Weil es ist ein Element, was du brauchst. Und guck, die Ravens mit ihren Run-Option, Pass-Option-Spielzügen. Das ist halt ein ganz anderes Level. So, da läuft Lamar Jackson mit designten Spielzügen auch andauernd. Und dann sagen Leute, oh ja, und wenn und hier und hast du nicht gesehen. Ja, aber es funktioniert. Und genauso ist es, wie wenn das funktioniert. So, wie willst du das stoppen? So, für mich gibt es da jetzt kein Alternat. Also, ich finde es gut und man sollte sich das beibehalten. Und warum nicht? Also ich sehe da kein Problem, weil du wirst es ja jetzt nicht jede Woche 5 Trickspielzüge haben.
Da muss man halt eben, ja, aber da muss man halt eben aufpassen, dass genau das nicht kommt, dass man zum Beispiel nicht jedes Mal einen Punt fällt und so weiter. Ne? Er ist halt eben an der Grenze. Ich glaube, zum Beispiel gerade so Sachen wie Punt-Fakes oder halt eben, die Defense erwartet in bestimmten Situationen mittlerweile schon eher einen Trickspielzug. Und lässt sich nicht mehr so leicht überrumpeln. Und viele von diesen Trickspielzügen setzen halt eben auch auf die Überrumpelung. Und wenn dieser Effekt verloren geht, aber grundsätzlich noch ist alles im grünen Bereich.
Aber ja. Da eine Frage. Ich meine, wenn du jetzt von einem Punt-Fake sprichst, ne, dann ist ja die Sache, du verhältst dich ja anders, wenn du einen Punt-Fake oder auch einen Onside-Kick erwartest. Dann verhältst du dich ja anders von der Defense her, als wenn du jetzt einen normalen Punt erwartest zum Beispiel. So, weil ich denke, du coverst bei einem Fake-Punt, den du erwartest, coverst du die Line of Scrimmage viel mehr, als wenn du keinen Fake-Punt erwartest. Demnach hast dein Receiver weniger Unterstützung im ersten Augenblick. Demnach wird dein Receiver eher weniger Yards machen. Hat dann wieder auch was Positives. Oder ist dem nicht so? Bin ich da einem Irrglaube auf dem Weg?
Nein, da bist du vollkommen richtig. Und ich verstehe auch, worauf du hinaus willst. Du willst also darauf hinaus, dass durch einen Trickspielzug oder durch die Gefahr des Trickspielzuges die normalen Spielzüge erfolgreich sind. Aber das wird doch dadurch nicht, also so ein Trickspielzug ist ja eigentlich nur dann, gerade so ein Punt-Fake, ist ja nur dann erfolgreich, wenn er überraschend kommt. Es reicht ja schon, um das alles zu negieren, wenn er dann einmal in die Hose geht.
Na gut, das ist ja immer die Gefahr.
Und im Gegensatz dazu machst du vielleicht dann pro Spiel, pro Punt Return 5 Yards mehr, aber wenn du nur einmal verlierst, ja, wenn du einmal so einen Punt weg verlierst, das ist direkt, also was Yards angeht, bist du dann direkt deutlich im Hintertreffen.
Na gut, das müsste man über eine ganze Saison dann mal einfach mal, theoretisch müsste man es mal testen. Wir schreiben einen Brief. Wir hätten mal eine Idee, wir hätten gerne wissenschaftlich bewiesen, ob oder wie oder was.
Ja gut, ich meine, Wäre ja, mal gucken, wenn wir hier einen der großen Experten hier haben oder sowas, ob die dann nicht irgendwie das was dazu sagen können.
Das wäre interessant zu
wissen, ja. Boah, die müssten wir da aber auch darauf vorbereiten. Also das
ja, wird ne, einiges schmeißen, an. Die schmeißen hart von Zug.
Genau, hart richtig. Von
Bus, zack, bumm.
Ach mal, wie ist das denn?
Das ist doch damit schon geschehen, weil die hören uns doch alle zu. Also sind sie doch jetzt vor.
Jetzt kommt keiner mehr.
So, die haben alle Angst.
Jetzt haben genau. Sie alle Angst, jetzt kommt keiner mehr.
Grüße an Izume, Franke, Footballerei-Jungs und so weiter. Ne? Die ja alles von uns hier, genau, richtig.
Aschen, genau. Die werden alle von uns eiskalt überfahren mit irgendwelchen Statistiken. Nee,
die hören ja gerade alle zu und wissen ganz genau.
Ja, ja. So ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Sag doch mal, wie ist das denn? Nein, aber ich denke, was mich noch interessieren würde, was ich von euch gerne noch wissen würde im Spiel, was zur Hölle war im vierten Quarter los? Rico, wie kann das passieren, dass man eine, weiß gar nicht, 20-Punkte-Führung abgibt?
Von einer halben Minute verspielt?
Ja, so ungefähr.
Ja. Das nennt sich Momentum Swing. Ich meine, das ist ja das Lieblingswort von, wie heißt denn der Reporter noch bei RAN? Morave, glaube ich, ne? Der ist ja immer Momentum. Das ist ja Mr. Momentum. Und das ist ja das Typische. Du kannst auch, das ist, wenn du halt so und so viele Punkte zurückliegst und dann leckst du Blut und dann denkst du, ach, scheiß drauf, weißt was, jetzt gehen wir richtig in die Vollen. Und als verteidigende Mannschaft bist du eigentlich nur noch dabei, oh mein Gott, wir können das doch jetzt nicht aus der Hand geben. Oh mein Gott, du setzt dich selber unter negativen Druck. Also du sagst halt, Alter, scheiße, wie blamabel ist das denn, wenn wir das jetzt aus der Hand geben und so weiter und so fort. Das ist einfach so ein innerer Prozess, der da abläuft. Das ist, weil du kurz vor Schluss halt führst, so wie wir, 30 Sekunden noch, 16 Punkte Vorsprung. Ja, das ist, keine Ahnung, das ist, als wenn du im Fußball in der Nachspielzeit noch 2 Tore schießt. Ja, das ist einfach, sobald du dann das Blut geleckt hast, dann probierst du es und es klappt dann halt auch. Und dass wir halt in der zweiten Halbzeit nicht ganz so stark sind oder halt irgendwie immer wieder Probleme gehabt haben, ist auch Fakt. Und dann kann sowas passieren. Also für mich war es halt wirklich nur mal so ein Aufbäumen auch von Cincy, die sich sagen, boah, wenn wir uns jetzt sogar von den Dolphins abschlachten lassen. Alter Verwalter. Dann wird's richtig peinlich. Und dagegen haben sie sich erfolgreich gewehrt.
Hast du das anders gesehen, Micho? Oder ja, hast du da eine andere Erklärung?
Ja, also es ist, wir hatten ja schon letztes Mal mit dem Steven drüber gesprochen. Er sagte, Andy Dalton ist nicht mehr der gleiche nach seiner Daumenverletzung wie vorher. Trotz allem ist es meiner Meinung nach immer noch ein guter Quarterback. Und das hat er gezeigt. Er hat dann direkt diese 10-Play zu Beginn des vierten Quarters direkt diesen 10-Play-Drive bis zum Touchdown. Das war soweit okay. Aber dann beginnt's. Dann kommt halt eben Jason Sanders und trifft das Field Goal. Ist alles gut. Stattdessen gibt der Cincinnati halt einfach mit dem verschlossenen Field Goal ein kurzes Feld. Und mit dem kurzen Feld geht's dann los. Und dann kommt tatsächlich, dann haben wir so ein bisschen wirklich auch Qualitätsprobleme. Das heißt, wir haben 4. und 10. Und es wird ein 5-Yard-Pass geworfen, so nach dem Motto, der nicht mal für einen First Down gereicht hätte und wir kriegen eine Defensive Holding gegen Eric Rowe. Das ist halt mangelnde Qualität, weil das darf in der Situation eigentlich nicht passieren und dadurch bleibt Cincinnati im Spiel und der nächste Punkt, der dann einfach nicht passieren darf, ist, dass man dann, weil man weiß, was kommt, dass man den Onside-Kick nicht recovered. Also ich glaube, die meisten, wenn Onside-Kicks recovered werden, werden die zu 90% mittlerweile nur noch recovered, vom Kicking-Team recovered, weil es eine Überraschung ist. Aber da hat sich Miami ganz schlicht und ergreifend dumm angestellt. Und das hat nichts mit verlieren wollen oder sowas zu tun, sondern tatsächlich mit mangelnder Qualität, vielleicht auch mit der hohen Führung im Hintergrund und der wenigen Zeit mit Sicherheit und einfach die Qualität des Gegners dann auch unterschätzt. Und da hat Cincinnati halt eben gezeigt, dass sie es hätten auch mehr als diesen einen Sieg hätten drauf haben können.
Na, das weiß ich nicht. Also bei dem Onside-Kick, natürlich stellt man sich immer dumm an, wenn man den Onside-Kick verliert als aufnehmende Mannschaft. Aber das war genau so ein Onside-Kick, wie du ihn brauchst, weil er genau vor dieser Traube an Miami Dolphins-Spielern genau den Bounce nach oben kriegt und dadurch der Spieler, der am höchsten gesprungen ist, nicht an den Ball gekommen ist. Und das war halt einfach das Glück. Die haben sich halt einfach verschätzt, sich dumm angestellt. Und sowas kann halt schon passieren. Gerade wenn der Ball, das war ein perfekter Onside-Kick.
Ja, also klar, vom Kicker. Ja, klar kann sowas passieren, aber es passiert das eine, es passiert das mit der Holdingstrafe gegen
ja,
Eric Rowe.
Das kommt genau. Dann natürlich alles zusammen, ja.
Es funktioniert zweimal eine Two-Point-Conversion. Da finde ich, da zeigt es schon ein bisschen, dass uns dann doch noch Qualität fehlt.
Ne? Na gut, zweimal eine Two-Point-Conversion, aber was ist denn eine Two-Point-Conversion? Mein Gott, also die klappt jetzt nicht nur zu 10%.
Nee, aber sie klappt auch eben nicht zu vielen. Two-Point-Conversion, oftmals muss man sich die Defense, wenn man so ein kurzes Feld hat, wenn man so kurz an der Goal-Line ist, muss man sich normalerweise mit verschiedenen Plays die gegnerische Defense sogar zurechtlegen. Selten klappt es im ersten Versuch, es sei denn, es ist so ein Power-Run, wo es einen Line-Meltdown gibt. Aber hier da ist halt im ersten Versuch, ich glaube, es ist eine Quote von unter 30%, wo so eine Two-Point-Conversion klappt, oder? Ich meine, ich weiß es nicht genau. Ich müsste es nochmal nachgucken. Ganz ehrlich, aber das wäre jetzt so mein Gefühl. Nur mein Gefühl, keine Zahlen. Ich bezweifle jetzt, dass Tobi hier, wenn ich ihn jetzt hier für den Busch schmeiße und sage, als Herr der Zahlen, weiß er bestimmt mehr, dass er da wirklich mehr weiß, aber fragen wir ihn mal.
Gefühlte Fakten habe ich auch, aber keine nackten Zahlen, was das
angeht. Gefühlte Fakten. Was ist jetzt hier das Gegenstück zu alternativen Fakten? Oder?
Genau, wir haben gefühlte Fakten. Was hatten wir noch? Wir hatten Roster Borderliner. Ach, wir hatten eine Menge Wortkreationen.
Ja, ne? Ja, wir haben.
Das ist immer noch so.
wir als Sprachrohr müssen natürlich auch Neologismen hier. an die Nicht-Germanisten Wortneuschöpfungen übrigens. Also, haben wir unseren Bildungsauftrag auch wieder erfüllt.
Wunderbar.
Aber was ich sonst noch von dem Spiel in eure Erinnerung rufen würde, das ist ein bisschen angeklungen. Wir hatten und da sind wir wieder bei gefühlten Fakten. Gegenüber Andy Dalton dieses Jahr 4 Sacks in einem Spiel. Und ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber das müsste nah an dem Maximum dieses Jahr sein. Mit 4 Sacks. Also da sieht man auch, dass erstens die Defense nicht ganz schlecht war, aber zweitens auch die O-Line der Cincinnati Bengals auch ein Riesenproblem darstellt. Also Baker und Godshaw mit einem halben Sack, Harris mit einem halben Sack, Zaxila mit einem halben Sack, also Wilkins hatte auch einen, Beagle war auch am Quarterback dran.
Und was man sich da jetzt mal vorstellen muss, ne? Ich meine, die Bengals sind ja jetzt on the clock, ne? Offiziell sind sie jetzt on the clock. Also,
das musst du vielleicht nochmal für die erklären.
Ja, das wollte ich jetzt gerade. Und on the clock, ich meine, das war ja auch mit dem Field Goal, was Adam, Sanders gekickt hat, sagte der Reporter ja, and the Cincinnati Bengals are now officially on the clock. Das bedeutet nichts anderes, als dass es zu diesem Zeitpunkt, als der Ball durch die Torpfosten flog, die Cincinnati Bengals auf der Uhr sind. Das heißt, sie haben jetzt den First Overall Pick und sind quasi jetzt bis zum, ich glaube, 25. April, haben sie Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wen sie an Nummer 1 picken oder ob sie den Pick traden. So, und jetzt haben die ja eine O-Line, die quasi genauso gut ist wie unsere. Und jetzt haben die aber nur einen First-Round-Pick, den First-Overall-Pick. Natürlich haben sie dann auch den First-Second-Round-Pick, meine ich. Je nachdem, kommt auf den Rekord an, aber normalerweise sollten sie ihn haben. Ja, logischerweise. Und jetzt muss man sich vorstellen, die haben aber auch keine O-Line. Die haben nicht so viel Cap-Space, die haben nicht so viele Draft-Picks und so weiter und so fort. Ich meine, natürlich ist Jonah Williams verletzt gewesen. Aber
nicht und AJ Green nicht zu vergessen.
Ja, natürlich. Aber
wobei bei dem der Vertrag
AJ Green ist ja kein O-Liner. Gut, da ist der Vertrag und kein O-Liner. Aber es ist halt wirklich krass, sag ich mal. Wir machen uns Gedanken, dass wir keine O-Line zustande kriegen und die Bengals touren da mit auch einer Line rum, die nicht wirklich, die nicht besser ist als unsere, sage ich mal. Ich denke da, das wird für die Bengals für die nächsten 2-3 Jahre vermutlich kein Zuckerschlecken. Glaube ich zumindest.
Okay. Glaube ich auch.
Ich sehe das anders. Also.
Also ich sehe die Cincinnati Bengals, je nachdem, wie gesagt, was mit AJ Green in der Free Agency passiert, auf einem Weg, der kurz- bis mittelfristig nicht nach oben führt.
Also ich gehe davon aus, sie werden AJ Green verlängern. Ich gehe davon aus, Jonah Williams kommt zurück und gehe davon aus, sie holen Burrow.
Da gehen sie wahrscheinlich selber auch von aus.
Und ich gehe sogar fast davon aus, dass sie Andy Dalton sogar einfach halten erstmal. Ja. So nach dem Mahomes-Prinzip. Die Bengals sind ja auch sehr bekannt dafür, dass sie ja eine sehr konservative diesbezüglich sind. Und ich glaube, dass das für die dann relativ schnell, relativ wieder gehen kann.
Bin ich mir nicht so sicher, muss ich dir ehrlich sagen. Aber.
Sicher bin ich mir auch nicht, aber ich hätte aber noch eine Frage an Rico.
Oh.
Rico, wie viel Sex braucht Andrew Van Ginkel noch, um deine Prediction zu erfüllen?
Oh. Ich glaube 9.
Okay. Ja, dann kann sich ja Tom Brady auch was gefasst machen.
Nee, ich hatte 7 gesagt, glaube ich. Ne? Ich hatte 10 auf dem Zettel und habe dann 7 gesagt. Dann brauchen wir nur noch 6, aber das ist ja auch realistisch.
Ja gut, okay, dann kann sich ja Tom Brady tatsächlich auch was...
Ja, aber jetzt, wenn er nur 2...
Er muss ja auch noch...
Er muss ja auch noch 5... Weil er ist schon verletzt.
Ja. Er kriegt ja auch noch 5 von Charles Harris, also ist er relativ weit. Relativ lange unten.
Mir reicht das, ich muss gestehen, mir reicht das schon, wenn Devante Parker noch einen Touchdown macht, dann habe ich die beiden Bulge Prediction und Parker richtig. Ja, und dann kann ich mich zurücklehnen.
Das ist richtig. Ja.
Und mich weiter um den Draft kümmern, weil, ja, Van Ginkel, finde ich, hat gezeigt, um da jetzt noch ein bisschen anzuschließen, Van Ginkel hat gezeigt, dass er ins Scheme passt und dass er Qualitäten hat, sowohl als Spieler in der Defense, als auch als Gunner, ja. Ich denke, das hat er gezeigt, was ich vor der Saison ja auch gesagt habe. Und von daher bin ich da zufrieden. Er war zwar leider sehr, sehr lange verletzt, aber für das, was er bis jetzt gezeigt hat, für den Pick, den wir da geopfert haben, war das solide, war das in Ordnung.
Also ich denke mal, wir werden unsere Saison sowieso noch ein Stückchenweise immer wieder Revue passieren lassen und immer wieder auf gute Aspekte eingehen. Und da werden wir uns mit Sicherheit auch AVG noch mal genauer an.
Ja. Andrew, I love
him. Aber wie gesagt, Tom Brady kriegt dann einiges an Sex ab.
Der kriegt richtig auf den Latz, ja. Aber tut mir fast schon leid.
Da haben wir dann die perfekte Überleitung zum letzten Saisonspiel der Miami Dolphins, das am Sonntag, 19 Uhr deutscher Zeit, in unserem Lieblingsstadion stattfinden wird, in Boston und so weiter.
Und auf unserem Lieblingssender.
Es wird im Free TV übertragen.
Ja, der Fluch soll seine Schuldigkeit tun. RAN überträgt uns natürlich mit dem großartigsten Moderatoren-Duo, was sie sich auch immer wieder zusammensuchen könnten. Es sind angesetzt, ich glaube, das Duo Stecker-Esume.
Oh, da gibt es den Steck-Steck, geil.
Ja, aber sowas von.
Da draußen, wenn ihr irgendwie ein witziges Spiel spielen wollt, wo ihr, wenn ihr betrunken werden möchtet, macht für jeden Namen oder für jeden Namen, den Stecker falsch ausspricht, beziehungsweise wo er den falschen Spieler zur Nummer sagt, ein Trinken. Manchmal hat das der Legende zufolge, soll das manchmal zu sehr betrunkenen Abenden geführt haben.
Wobei ich nochmal betonen möchte, dass Esume tatsächlich meiner Meinung nach ein guter Experte ist.
Ist er. Ich finde Stecker auch nicht schlecht. Nur bei Stecker hast du halt immer das Problem, dass der manchmal so weiß ich nicht, auf seinen Zettel so Kuddelmuddel hat oder so. Ich meine, ich war noch nie in der Situation, mich da hinzusetzen. Und ich bewahre Gott, dass ich das, also ich, keine Ahnung, ob ich es besser könnte oder nicht. Ja, aber das ist halt immer so, weißt du, wenn einer irgendwas macht und er Fehler macht, weißt du, dann sind die Leute ja immer da gleich schön dabei, obwohl sie es selber nicht besser können. Und ja, Man, der Spaß bei Stecker ist halt einfach immer, dass er so manche Sachen, Alter, das darfst du nicht sagen.
Ja. Auf jeden Fall, wer sich den Spaß geben will und wer die Historie der Miami Dolphins auf Run kennt, der weiß, was ihn da maßgeblich oder vermutlich erwarten wird.
Ja, aber seien wir mal ganz ehrlich. Für die Patriots geht es tatsächlich noch um die Bye Week, richtig?
Patriots also, geht es nur um die Bye Week, ja.
Die haben nämlich gegen Kansas City verloren, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau, so, richtig.
Und Kansas City spielt gegen die Chargers, die diese Saison jetzt auch nicht unbedingt Bäume ausreißen. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass Kansas City gegen die Chargers gewinnt. Und dann brauchen die Patriots einen Sieg, um die Bye Week festzumachen.
Richtig.
Das hast du genau richtig erklärt.
Das heißt, sie werden genau mit voller Kapelle antreten, oder was glaubt ihr?
Sie müssen mit voller Kapelle antreten. Sie müssen das Spiel gewinnen.
Oder sagt Bill Belichick, scheiß auf die Bye Week, wir nehmen unsere Bye Week schon jetzt und eigentlich müsste es auch so schon reichen, um Miami unter Kontrolle zu halten?
Nein. Können sie sich nicht erlauben. Für Miami persönlich geht's um nix. Aber das ist auch schon etwas, weil wir reden jetzt hier darüber, egal was jetzt mit Draft Order und sonst irgendwas ist, gewinnt Miami, können sie von Stand jetzt Platz 5 schlechtestenfalls auf Platz 6 fallen. Das heißt, wenn sich Miami einen Sieg erlauben kann, was so das Draft-Gedöns angeht, dann am Sonntag, weil es ist mehr oder weniger Latte. Weil
ja, wir schlechtestenfalls wahrscheinlich auch nicht ist
Platz 6 drin.
Wobei ich nochmal sage, die Spieler, die tanken ja nicht, die geben immer ihr Bestes.
Ja, darum geht's sogar. Aber wenn wir jetzt auf den Draft gucken, ich meine, machen wir uns nichts vor, die Bengals sind weg. So, dann könnten wir, so, dann sind noch die Giants, Lions und Redskins vor uns, ne? So, ja. Die Giants spielen zu Hause gegen die Eagles. Für die Eagles geht es um die ganze Saison.
Ja.
Ich glaube nicht, dass die Giants gewinnen. So, dann spielen die Redskins spielen gegen gegen die Packers oder so.
Die Redskins spielen in Dallas. Für die geht es ja auch um.
So, das ist genau das gleiche alles. Bild. Und dann dann spielen die Lions gegen die Packers oder irgendwie.
Gegen Green Bay.
Ja, sag ich doch. Wunderbar. So. Wer soll denn da gewinnen? Oder wer von, also ich meine, es kann immer was passieren. Wir haben auch gegen die Eagles gewonnen. Warum sollen die Giants nicht gegen die Eagles gewonnen?
Wollte ich gerade sagen, das ist ein Division-Duell und es ist so, dass die Eagles immer mehr verletzungsanfällig sind. Die haben mittlerweile kaum was im Receiving. Die Redskins waren zum Beispiel, haben genau das, sind im Prinzip deckungsgleich mit den Eagles. Die haben eine starke Line gehabt, müssten eigentlich die relativ starke O-Line der Giants dominieren können, haben aber die miserable Secondary, was bei einem Spieler wie Daniel Jones schon bescheiden ist, denn der kann die Pässe abbringen und er hat die Redskins mit 5 Touchdowns mal eben zerpflückt. Er hat sogar nicht mal einen Turnover. Also ich sehe das für die Eagles lange nicht vergessen.
Ich sehe das, das sind auch keine einfachen Spiele, das wollte ich damit nicht gesagt haben, aber es ist schon, dass es einen mehr oder weniger eindeutigen Favoriten auf dem Papier gibt.
Ja,
so, und das ist ja. So, und deswegen, das ist bei uns nicht anders. Deswegen, ich glaube, am Ende macht es keinen Unterschied, ob wir gewinnen oder verlieren für den Draft. Und ich habe es euch ja geschickt in unserem Chat, dann für die Leute da draußen. Ich habe einfach mal die letzten 2 Spieler so durchgetippt. Und es war halt so, das Spiel gegen die Bengals war das entscheidende Spiel. Entweder picken wir an 1 oder an 5. So, und da wir das Spiel gewonnen haben, picken wir an 5. So, ob wir jetzt an 4 oder an 6, natürlich, ich würde lieber an 4 anstatt an 6 picken. Aber es wäre auch cool zu sehen, dass die Patriots nicht die Bye Week haben. I don't care. Also, von daher macht es für einen Draft. Natürlich, früher picken ist immer besser. Sage ich seitdem es Draft-Picks gibt, sozusagen. Von daher macht es für einen Draft keinen großen Unterschied.
Nein, deswegen, da sollte man, was das angeht, relativ selbstbewusst an die Sache rangehen und sagen, ja mein Gott, Das letzte Spiel zu Hause haben die Patriots, okay, gegen Kansas City, aber es haben sie verloren. Tom Brady ist dieses Jahr bei weitem nicht mehr der Tom Brady, der er mal war. Und die Completion Rate ist beschissen. Das heißt, er bringt maximal jeden zweiten Ball an. Worauf wir aufpassen müssen, ist das Running Game und das Receiving Game der Running Backs. Aber ich denke, da hat Cincinnati gezeigt, wenn wir mit Joe Mixon so umgegangen sind, Sony Michel kann Ähnliches erwarten, wenn sie gut drauf sind. Wieso sollen wir in Foxborough nicht mal gewinnen?
Also, wenn ich ganz ehrlich sein soll, klar, die Frage kann man immer stellen. Es ist ein Spiel, in einem Spiel gilt mal alles. Realistisch gesehen ist es halt, haben die Patriots halt eine der besten Defenses überhaupt. Auch, und werden mit Sicherheit oder sind mit Sicherheit auch in der Lage, auch Turnover zu kreieren. Also, dass allein schon die Defense gegen unser Spiel gewinnen kann. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, es ist auch immer noch was anderes, als wenn Kansas City gegen da steht als Defense, als wenn unsere Defense, die jetzt so stark ausgedünnt ist, da steht. Und es ist auch immer noch was anderes, ob uns Cincinnati gegenübersteht oder ob uns die Patriots gegenüberstehen. Also ich finde, klar, haben wir immer eine Chance, aber rein qualitativ dürften wir die gar nicht haben.
Ja, das stimmt. Das stimmt, da gebe ich dir recht, Micho.
Das heißt nicht von wegen, dass ich das Spiel abschenken will. Ne? Und ich würde es genießen, wirklich genießen, den Pets die Bye-Week zu versauen. Fände ich super. Würde ich feiern. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht wirklich wie. Also es wäre, wir müssten konstanten Druck, weil nach wie vor die O-Line hat sich ja, das Receiving Core hat sich als Schwäche erwiesen. Wir müssten nach wie vor einen riesen Druck versuchen können, auf Brady auszuüben. Da weiß ich nicht, wie wir das tun sollen. Und wir müssten ein konstantes, risikofreies Underneath-Passing-Game haben. Wir leben aber von Fitzpatricks, scheißegal, was komme, wir feuern den Ball einfach mal rauspässen. Und wir bekämpfen Feuer mit Feuer. Ne? Da sehe ich tatsächlich Probleme.
Aber ich überlege gerade, könnte es long-term für uns ein mega Vorteil sein, wenn wir das Spiel jetzt gewinnen? Ich meine, das heißt, wir gewinnen mit einer Mannschaft, wo uns einige oder viele null Siege zugetraut haben diese Saison. Haben wir schon 4 Spiele gewonnen. 4. Und wenn wir jetzt noch im Foxborough gewinnen, mit der Truppe, mit dem Head Coach, long-term, über die nächsten Jahre gedacht, kann das einen Push geben oder ist es egal?
Ich glaube, das wäre vollkommen egal. Wir hatten es schon mal gesagt, von wegen viele Spieler werden nicht da sein, werden dann nicht mehr da sein. Und ich glaube, dass so ein Sieg am letzten Spieltag oder sowas, selbst wenn wir das gewinnen, dass das keinen großartigen Push nach vorne gibt. Glaube ich nicht. Ich glaube aber umgekehrt, dass es für die Patriots der Anfang vom Ende sein kann.
Das ist sicherlich eine schöne Zukunft, aber was man so aus Amerika hört, es ist ja Tom Bradys letztes Jahr bei New England. Er soll sich ja schon anderweitig umgesehen haben.
Ja, da bin ich auch noch nicht so überzeugt von.
Ich will das nicht, aber ich habe es jetzt schon von einigen Seiten gehört. Ja, bla bla.
Wenn es darum geht, hier den Robertson, den Receiver von den Jets, da meinte er auch irgendwer, dass Miami signed den vielleicht oder als mögliches Signing. Ich denke, was wollen wir mit dem? Was wollen wir mit dem in Miami? Wir haben Landry nicht unter Vertrag genommen damals, warum sollen wir jetzt den unter Vertrag?
Was Tom Brady angeht, klar, es gibt immer wieder, Brett Favre ist so ein klassisches Beispiel, die Spieler, die über ihren Zenit hinaus sind und woanders sind. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum ich mir vorstellen könnte, dass Tom Brady jetzt aufhört und vielleicht sogar zu einer anderen Franchise. Ja, also aufhören kann ich mir noch nicht mal vorstellen, weil er ist einfach zu überzeugt von sich. Und ich könnte mir, ne, er sagt ja immer, er spielt auch, er hat bis Mitte 40 zu spielen und so weiter. Und jetzt plötzlich aufzuhören, glaube ich gar nicht, das hat er gar nicht so auf dem Schirm. Und es gibt nur einen Grund für ihn zu wechseln, das wäre, um zu beweisen, dass er eben nicht aufgrund von Bill Belichick so erfolgreich gewesen ist. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es dann einige Coaches gibt, die sagen, ja, wir wollen ihn haben, von Teams, die Quarterbacks brauchen, aber da können wir mit Sicherheit ein andermal drüber reden.
Aber dann wäre Miami, um jetzt zu den Dolphins zu kommen, ja nicht die richtige Anlaufstelle.
Nee, auf gar keinen Fall.
Weil dann heißt es ja, das System ist ja das Gleiche. Egal, wie das System aussieht. Man wird es sagen. So.
Ja, gut. Habt ihr als Vorschau auf Sonntag noch einen Aspekt, den ihr besonders herausstellen möchtet?
Ich weiß, das hört Tobi jetzt nicht gerne, aber ich empfehle allen, sich ganz genau die Defense der Patriots anzugucken. Denn das ist meiner Meinung nach, also es ist auf jeden Fall, sind wir ja alle, glaube ich, der Meinung, dass es eine Top-3-Defense ist, aber ich finde, das Scheme ist wirklich herausragend gut. Die Ravens machen ein ähnliches Scheme. Ich würde jedem raten, sich ganz genau diese Defense anzugucken. Und denn die Hoffnung wäre auch, dass Flores was von diesen grundsätzlichen Scheme-Sachen, die bei den Patriots gut laufen, bei uns vielleicht auch in Miami installieren kann.
Ja, da muss jetzt einer von euch erklären, warum das so lustig ist.
Nico, das darfst du jetzt erklären.
Also, die beiden Hansköpfe, mit denen ich diesen Podcast mache, ne, bei uns im Chat ist das ist ja manchmal hier in der Folge auch ersichtlich, dass Micho und Tobi da durchaus mal konträre Ansichten haben. Und ich dann
Nie. Immer die gleichen Ansichten.
Ja, und auf jeden Fall muss ich dann da manchmal, ich versuche das dann immer so zu vermitteln, damit wir da irgendwie was voneinander kriegen, damit der eine sich nicht auf den Schlips getreten fühlt und der andere aber seine Idee umsetzen darf. Und so haben wir jetzt für die Offseason, ich glaube, soweit darf ich jetzt einfach mal spoilern, das nehme ich mir jetzt raus, werden wir ein paar Sonderfolgen oder halt reguläre Folgen um gewisse Themen erweitern, wo es dann auch um den Vergleich der Dolphins mit anderen Teams geht. Und da gab es die Idee, doch etwas länger über die Patriots zu reden. Und da wir ein Miami Dolphins Podcast sind, gab es dort eine Person, die da natürlich extrem dagegen war. Ich war davon auch nicht so überzeugt und habe dann einen Mittelweg versucht zu finden, den wir dann nachher auch beschlossen haben. Aber ja, deswegen war das jetzt gerade so witzig, dass Micho da nochmal drauf eingehen musste. Weil, ja, Micho diese Idee hatte, wir machen doch eine längere Sonderfolge über eine besondere Defense. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen hier vor den Bus geworfen.
Nö, passt schon. Das passt. wie gesagt, ich hatte da jetzt in dem Zusammenhang eingeworfen, wir sind ja ein Dolphins-Podcast und ich wollte keine Sonderfolge über die Defense der Patriots reden.
Und bei mir ist es halt so, dass ich sage von wegen, dass die Defense der Patriots halt außergewöhnlich ist, auch außergewöhnlich gut ist. Und da Flores tatsächlich auch beim Mastermind Bill Belichick, was Defense angeht, gelernt hat, sich doch einen Blick auf diese Defense und vielleicht damit auch die Zukunft der NFL-Defense ein genauerer Blick lohnt. Ohne in Lobhudelei unbedingt immer zu verfallen.
Selbstverständlich. Vielleicht seht ihr das da draußen etwas anders, dann könnt ihr uns auf den diversen Plattformen und Wegen mitteilen, ob ihr eine Sonderfolge zu den Patriots wünscht. Der Meinung würde ich mich dann notgedrungen beugen, aber bis dahin muss ich weiter schimpfen.
Ich fand meinen Vorschlag jetzt gar nicht schlecht, den ich da gemacht habe. Jetzt untermauere jetzt hier, untergraf nicht meinen Vorschlag. So, jetzt fühle ich mich, also jetzt bin ich beleidigt. Jetzt will er hier was anderes gut. Wieder.
Absolute Frechheit. Ja, dann aber jetzt wieder zurück zur Defense, die uns am Sonntag erwartet und zu der Micho ein paar Sätze sagen darf.
Ja, wie gesagt, ganz kurz, ich empfehle jedem drauf aufzupassen. Was vor allen Dingen ist, die Defense arbeitet halt mit hervorragender Man-Coverage, hat dementsprechend sehr viel Freiheit an der Line of Scrimmage, was das Blitzing angeht, und arbeitet der sehr viel mit Disguise-Looks, also mit Delayed-Blitzern, sehr viel mit Loops und Stunts. Das sind alles Sachen, die man dann dementsprechend nochmal im Detail erklären könnte. Wer soweit schon, sage ich mal, in der Materie drin ist, dass er das versteht und soweit auch gucken möchte, dem empfehle ich da ganz konkret drauf zu achten.
Ja, wunderbar. Sonst noch Dinge, die für Sonntag wichtig wären? Auf das Spiel bezogen.
Ah, gut. Nee, also auf das Spiel bezogen jetzt nicht. Ich meine, was ich jetzt nochmal sage, es sind die College Bowls sind gerade am Laufen, es ist dieses Wochenende sind.
Ja, können wir das nachher machen? Ich weiß, du möchtest da überleiten, aber ich bin ja jetzt heute, dank eurer großartigen Entscheidung, nicht zum Moderator zu machen, in der Dankbarkeit euch nach euren Tipps zu fragen. Jetzt kann ich das ja endlich mal machen. Rico, dann mal Tipp raus.
Ich glaube, dass wir 28-14 verlieren.
28-14 verlieren? Gut, ist notiert. Micho?
Tatsächlich bin ich bei den 14 Punkten dabei. Ich glaube aber, dass wir mehr kassieren. Ich glaube, wir landen bei 34-14.
Also ein richtiges Randfluch-typisches Ergebnis.
Leider ja.
Gut, das ist aber nicht so hart wie das Hinspiel. Machen wir uns nichts vor.
Das ist richtig.
Das habe ich verdrängt. Das weiß ich nicht mehr.
Da wird auch mein Tipp sich etwas von unterscheiden. Und
das tut er immer.
Das tut also, er immer. Und,
wenn wir gegen klare Favoriten spielen.
Ja, ich weigere mich auch ein 0-2 in der Saison gegen die Patriots.
Das finde ich auch gut. Das
finde ich gut, Tobi. Weil wir haben seit Jahren immer schon mindestens eins gewonnen und das werden wir auch dieses Jahr so halten. Und selbst wenn es in Foxborough ist, die Heimmacht bröckelt. Also die Serie ist vorbei und es wird keinen. Also die neue Serie der Patriots zu Hause wird durch die Dolphins weiter fortgesetzt.
Oh, oh.
23-21 gegen die Patriots für uns. Durch mal wieder ein Field Goal von Meister Sanders. Sage ich jetzt.
Nice.
Ja.
So nicht anders.
Also, bevor wir auf die College Bowls kommen, hätte ich noch was im Köcher. Da wisst ihr jetzt beide nichts von, wenn ihr nicht parallel Twitter lest, sondern ich hau mal einen raus.
Oh, jetzt kommt's.
Ja.
Geht es um jemanden von der Footballerei?
Nein, es geht um einen es geht um einen Spieler, um einen Free Agent, der in New Orleans sich momentan zum Probetraining befindet, das auch schon weit fortgeschritten sein soll, ein kleines Workout, den sie für ihren Super Bowl Run noch gebrauchen können. Kommt ihr nie drauf?
Sam Young?
Josh Gordon?
Nein, aber es ist die richtige Richtung. Es handelt sich um laut Adam Schefter um Antonio Brown.
Nein.
Genau mit no der Reaktion. Way.
No way.
Laut Alter, Adam
der Typ muss erstmal zum Kopfdoktor.
Ganz ehrlich, da müsste doch Des Bryant mittlerweile wieder fit sein. Warum?
Ich habe keine Ahnung. Ich zitiere hier nur die Meldung, die ich von Adam Schefter, die ich bei Adam Schefter gefunden habe.
Dieser Clown.
Also es scheint wohl da ein Workout-Probetraining von New Orleans mit Antonio Brown zu geben.
I don't like that.
Ja. So, da wir jetzt mit Antonio Brown und seinen großartigen Zukunftsplänen durch sind, Rico, darfst du jetzt nochmal für alle Freunde des College Footballs auf die verschiedenen Bowls eingehen, die jetzt wichtig sind?
Alle Bowls sind wichtig. Ich hoffe, man kann mich jetzt wieder verstehen, aber anscheinend.
Ja, jetzt kann man.
Oh, gibt's ja nicht. Ja,
ich glaube, dein Handy hat was gegen den Namen Antonio Brown.
Ich denke, ich darf ihn nie wieder sagen. Der, dessen Name nicht genannt werden darf.
Genau.
Ja, also es war jetzt der Independence Bowl, wo Miami, die Hurricanes ja minimal 14-0 gegen LA Tech verloren haben. Das war schon eine harte
LA? L.A., Louisiana, dachte ich.
Nee, das sind die anderen.
Ja, ja. Du meinst LSU.
Nee, du sagtest nämlich L.A. Tech. Und ich dachte, ja, das wäre Louisiana Tech gewesen.
Nein, das ist L.A. Tech.
Okay, ja. Ja, gut, okay, dann habe ich das falsch im Kopf gehabt.
Alles gut. Auf jeden Fall sind jetzt am Wochenende die Halbfinals. Das heißt, LSU spielt gegen Oklahoma und Ohio State spielt gegen Clemson. Das wird richtig geil. Da darf man sich richtig drauf freuen. Sollte man sich angucken, gerade wenn man weiß, dass wir so oft picken in den ersten zig Picks, in den ersten 100 Picks, sind da viele Spieler bei. Und ja, dann halt die New Year's Six Bowls, also das College-Finale und dann halt zum Beispiel ein Rose Bowl zwischen den Badgers und Justin Herbert, Oregon. Das sind so Dinge, da, ja, schaut einfach auch auf ESPN. Also ich habe jetzt die ganze Übersicht halt nicht vorliegen und es bringt auch nichts, wenn ich jetzt über jeden Bowl wieder 20 Minuten rede. Es sind auf jeden Fall viele Spieler dabei, die bei uns auf der Liste stehen. Ich denke, die Leute, die in der Facebook-Gruppe sind, wissen da einige. Die Leute, die meinen Twitter-Feed kennen, kennen auch schon einige. Und ich werde auf Twitter aber auch sehr aktiv wahrscheinlich dabei sein, wenn ich sie schaue. Je nachdem, was ich so zu tun habe, wird das passieren oder eben nicht.
Rico, wo kann man sie denn hier in Deutschland schauen?
Auf DAZN zum Beispiel. Auf DAZN laufen, glaube ich, fast alle. Also alle New Year's Six Bowls und die College Playoffs laufen da alle. Und RAN überträgt, glaube ich, sogar die College Playoffs. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Und dann gibt es auch so ein paar einzelne Bowls, die jetzt auch noch kommen, die DAZN auch überträgt. Da weiß ich aber jetzt auch nicht alle. Weil, wie gesagt, Weihnachtsstress und so, da habe ich mir das jetzt nicht angetan. Ich bin auch quasi, habe ich ja letzte Folge, war ich gerade frisch aus dem Urlaub wieder da, andere Sachen zu tun gehabt. Aber ja, das ist etwas, was gerade jetzt in Hinsicht Draft jetzt für mich dann natürlich wieder super toll spannend wird. Endlich wieder College Football, endlich wieder Mock Draft, endlich wieder verrückt am Rad drehen. Ja, mehr würde ich jetzt zu den Bowl Games gar nicht sagen, weil ja, sonst artet das nachher wieder aus.
Ja gut, aber zumindest sollten wir das erwähnt haben und wie du schon sagst, wer in Richtung Draft sich so den ein oder anderen Spieler mal ansehen möchte, da ist das sicherlich angebracht, sich auch gerade Oklahoma gegen LSU und Clemson gegen OSU mal anzusehen. Micho, Rico, habt ihr sonst noch etwas, was ihr loswerden wollt? Micho, du vielleicht.
Ja, also frohe Weihnachten, guten Rutsch, frohe Ostern, Happy Halloween und frohes neues Jahr und was auch immer. Das wollte ich noch loswerden.
Rico, du noch abschließende Worte?
Ja, ich wünsche allen Hörern natürlich einen wunderbaren, guten Rutsch ins neue Jahr. Trink nicht so viel, ja, auch von Erdbeerbowle oder von Erdbeerschorle kann man manchmal ein bisschen duselig werden. Gehabet euch wohl, wir sehen uns dann oder hören uns im neuen Jahr und ja, auch da wird der Dolphins Drive dann ein stetiger Begleiter der Miami Dolphins sein.
Dann bleibt mir zum Abschluss nur noch übrig, euch auch einen guten Rutsch zu wünschen. Übrigens, was ich gelernt habe, Happy Kwanzaa, das soll heute sein angeblich. Was das jetzt genau ist, weiß ich auch nicht, aber
das sind bestimmt irgendwelche Schweinereien, die du da jetzt wieder
hast. Das hört sich hawaiianisch an.
Nee, ist glaube ich irgendwas Jüdisches, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall ist das heute. Euch ansonsten schöne Zeit zwischen den Jahren, guten Rutsch, schönes Spiel am Sonntag. Wir hören uns im neuen Jahr in alter Frische wieder. Dann wieder mit altbekannten Moderatoren und ich gebe nur so meinen Senf dazu. Euch alles Gute und viel Spaß am Sonntag. Tschö, tschö.
Ciao.
Tschüss.